Überlandflieger, der Podcast.
Ja, hi zu einer neuen Folge vom Podcast Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Heute wird's lecker, ich habe mir Kaffeebesuch eingeladen. André Rogowski ist da. Hi André, grüß dich.
Hi, hallo.
Zur Erklärung, du bist Gastronomieleiter bei Vago. Mhm. Was bedeutet das? Weil Vago verbindet man jetzt nicht unbedingt mit Essen, sondern eher hier mit den Klemmen. Also wo ist dein Arbeitsplatz und was sind da deine Aufgaben?
Also Gastronomieleiter ist im Grunde genommen jemand Übergeordnetes, der für alle Gastronomien an dem Standort, jetzt bei Vago, zuständig ist. Das Coole ist, ich muss das bei uns nicht alleine machen. Vago hat da eine coole Führungsphilosophie, die sie auch an uns weitergegeben haben. Wir machen das zu zweit, Frau Piel und ich. Wir sind beide Gastronomieleiter, auch gleichgestellt, wobei jeder so seine Schwerpunkte hat. Ihr Schwerpunkt ist sicherlich eher die Veranstaltungen und der ganze Servicebereich. Mein Schwerpunkt, natürlich als gelernter Koch, Kulinarik, Küche. Und so ein bisschen mein Hobby sind Zahlen. Also ich bin auch alles, was so zahlenaffin ist. Wenn der Kunde irgendwelche Fragen hat, ist das ganz schön für mich, Zahlen, Prognosen vorab zu geben. Halt einfach mit den Zahlen zu spielen, gucken, was kann man ändern. Das ist schon, ja, so ein bisschen mein
Credo. Dein Metier ist also nicht nur die Küche, sondern auch die Buchhaltung und alles drumherum, was wo man sonst eher sagt, oh. Lieber nicht.
Ja, Kalkulation, solche Sachen, einen Forecast abgeben. Ansonsten ist es bei Vago halt so, die haben ein großes Betriebsrestaurant. Da wird auch Wert drauf gelegt, dass das halt Betriebsrestaurant heißt und halt nicht Kantine, weil wir vieles anders machen als in Kantinen.
Also bei uns zum Beispiel, beim Kreis Minden-Lübbecke, ist das ja immer noch die Kantine. Mhm. Auch wenn da schon so ein Hauch von Restaurant eigentlich durchweht, ja, das schon ganz deutlich. Aber wo ist denn da der Unterschied in der Begrifflichkeit Kantine, Restaurant?
Naja, Kantine ist ja immer so ein bisschen behaftet. Mit einer Kelle, Schlag auf den Teller, Restaurant, kriegst du einen schönen Teller, du kriegst es serviert, du sitzt ein bisschen separiert, du sitzt nicht so drinne. Und so ist das im Vago im Betriebsrestaurant auch aufgebaut. Es gibt so bepflanzte grüne Wände, wir haben eine Kaffeebar mitten im Restaurant, wo du halt Konditorsachen holen kannst. Dann hast du einzelne Tische, einzelne abgegrenzte Bereiche. Spielt natürlich heute immer mehr eine Rolle, weil die Leute, das ist ein Pausenraum auch für die, die arbeiten dann dort auch in dem Restaurant, also es ist schon ganz wichtig. Und wie gesagt, die Darstellung des Endproduktes auf dem Teller hat einfach nichts mit der Kantine zu tun. Also ich glaube, wenn ich dir den Teller zeigen würde, würdest du mich fragen, in welchem Restaurant warst du denn essen?
Ja, okay. Ja. Da muss ich jetzt ganz kurz noch eine Lanze für unseren Kantinenchef Kai brechen, weil tatsächlich, der ist jetzt auch noch gar nicht so lange hier beim Kreis Minden-Lübbecke und der macht es genauso. Das hat man dann komplett angerichtet, aber da merkt man eben auch manchmal so diesen frischeren Wind, den man eben auch in die Kantinen mit reinbringen will. Und bei euch ist es dann ja sogar nochmal eine Stufe mehr als Restaurant.
Na, ja? du musst ja als Gastronom in diesem Bereich, Kantine, Restaurant, Betriebsrestaurant, musst du ja einen Gast 22 Tage im Monat wieder neu überzeugen, dass er nächsten Tag zu dir kommt. Wenn du privat ins Restaurant gehst, dann gehst du da einmal im Monat hin. Wenn es da mal nicht so gut war, gehst du vielleicht nächsten Monat wieder hin. Aber ich möchte ihn ja jeden Tag drin haben, 22 Tage im Monat und möglichst 200 Arbeitstage im Jahr.
Ja. Das heißt, wie viele Personen arbeiten jetzt nochmal genau in Minden bei Vago und ja, wie viele Gäste sind es dann pro Tag bei dir?
Also bei Vago insgesamt, glaube ich, in Minden, ich habe heute nochmal nachgefragt, sind es im Moment aktuell 3000 Mitarbeiter, wobei Vago Minden und Pippinghausen zusammenzählt. Wir sind auch in beiden Betrieben drin und in Pippinghausen sogar eigenständig mit einem kleinen Team vor Ort. Das wird da also nicht in der Hauptküche gekocht und drüber gefahren, sondern wir haben dort ein eigenständiges Team mit Kochservice, Mitarbeiter, Küchenhilfe, die dort vor Ort auch frisch für die Leute kochen. Insgesamt reden wir so über 450 Essen. Vor Corona waren es mal 650, aber da wir mittlerweile Homeoffice haben und die Dimidos haben, ne, die nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten, hat sich das ein bisschen verschoben und wir haben halt so um die 450 Essen jetzt.
Okay, wie organisiert man das? Also wird dann morgens ab 6 Uhr Kartoffeln geschält und Gemüse geschnippelt?
Das muss oft schon ein bisschen vorher passieren, weil wir das frisch machen. Zum Beispiel, wenn du eine Gemüsebrühe brauchst zu Hause, nimmst du zur Not einen Brühwürfel oder ein Löffelchen aus dem Glas. Haben wir alles nicht, ist auch nicht bei uns vorgesehen. Können wir auch gar nicht bestellen. Ja, es ist vom Einkauf komplett ausgelistet, sowas gibt es bei uns nicht. Das heißt, wenn du morgen eine Gemüsebrühe brauchst, musst du die heute schon kochen. Und ansonsten, bei den Zahlen, sage ich immer, dass wir fürs Lotto spielen bezahlt werden. Ich darf jeden Morgen Lotto spielen und darf nämlich tippen, wie viel Essen kommen. Das ist irgendwann ein Erfahrungswert, ich bin jetzt 30 Jahre dabei. Irgendwann hast du eine Erfahrung, du kennst dein Gästeklientel, dann weißt du genau, wie das läuft, was die ungefähr essen, dann guckst du ein bisschen nach dem Wetter. Aber wir können auch mal komplett daneben liegen. Da versuchen wir im Moment mit der künstlichen Intelligenz so ein bisschen was herzustellen. Das heißt, wir fragen ab, wir tragen das ein, was wir essen, wie viel Essen wir verkaufen, dass wir da vielleicht mal Prognosen kriegen. Aber es ist immer noch ein ein bisschen Gefühl dabei.
Ich höre schon so ein bisschen raus, wenn du sagst, so hier eine fertige Gemüsebrühe haben wir gar nicht. Dann höre ich die Tendenz raus, was dir besonders wichtig ist, wenn du kochst. Und zwar, dass es schon frisch ist und von dir.
Das ist wichtig, frisch. Und bevor ich zu Wahl gegangen bin, ich habe vorher 25 Jahre à la carte gekocht. Also mit Abenddiensten, mit Wochenenddiensten. Und ich habe immer gedacht, wir kochen frisch. Aber wir hatten immer mal zur Not. Dann war da mal ein Pulverchen, was du hattest, übrig. Dann hast du auch mal Vanillepuddingpulver. Nehmen wir alle zu Hause. Gibt's bei uns nicht. Vanillepudding wird wie bei Oma gekocht. Mit Stärke gebunden, Eigelb drunter gezogen, wie sich das gehört. Eine Vanilleschote ausgekocht. Gibt kein Fertigpulver. Ist mir natürlich in den letzten 5 Jahren nochmal extrem wichtig geworden, auch jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit, Regionalität. Also es ist schon ein Schwerpunkt und das ist auch so das Kerngeschäft von Genuss und Harmonie. Wir können nur frisch.
Regionalität, das heißt, du guckst auch schon, dass du Produkte hier aus der Region nimmst?
Ganz viel arbeiten wir mit ganz vielen kleinen Höfen zusammen. Auch das wieder so ein bisschen gestützt auch von Genuss und Harmonie, die das wollen. Dann kommen dann natürlich so, Mensch, ich habe da letztens Milch gekauft, kann ich die bei euch nicht auch kaufen? Also haben wir den Milchhof angeschrieben, Gottschalkshof, können wir von euch Milch bekommen. Dann haben die sich mit uns entwickelt auch. Wie braucht ihr die Milch? Wie soll sie abgefüllt sein? In welchem Gebinde? Mehrweg? Literflasche? Eimer? Jetzt haben wir noch Joghurt, jetzt haben wir Eis und wir haben das dann immer ausgebaut. Du hast im Restaurant auch einen kleinen Hofladen. Du kannst Kartoffeln bei uns kaufen vom Hof Hormann, du kannst Eier kaufen, du kannst Milch kaufen, du kannst Honig, Mosterei Övermann, du kannst einen frischen Saft bei uns kaufen. All das versuchen wir mit einzubeziehen und versuchen ganz viel regional zu machen.
Also regional ist ja eh so ein Stichwort und das ist jetzt nicht böse gemeint, denn ich jetzt sage, damit kann man auch gut Werbung machen. Mhm. Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, weil wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich will regionale Produkte kaufen, dann kann es immer sein, dass es an der einen oder anderen Stelle hapert, weil ich genau das Produkt haben möchte. Das gibt es aber gar nicht regional. Mhm. Ist das überhaupt gut machbar oder...
Schwer, das ist so ein Entwicklungsprozess. Du gehst ja auf die regionalen Lieferanten zu und fragst, was könnt ihr? Danach schreibst du dann deine Pläne und du entwickelst dich, wie gesagt, mit diesen Lieferanten. Wir haben zum Beispiel jetzt jemanden, wir haben eine Wagokuh, wir haben jemanden, der Rinder züchtet, dem haben wir eine Kuh abgekauft. Unterstützen den schon auf dem Weg dahin, bis die Kuh groß ist. Die wächst extra 24 Monate, nicht 16, nachdem sie schon schlachtreif wäre. Und du sprichst das mit denen ab. Wenn wir wissen genau, was wir ungefähr an Fleisch da rauskriegen, dann wissen wir, in der Zeit können wir Speisepläne über das und das schreiben. Du gehst zu einem Biobauern und fragst, was baust du an? Wann ist das reif? Also du arbeitest schon mit denen zusammen. Ja, und es gibt immer mal ein Produkt, was man nicht haben kann, regional. Dann muss man versuchen, das irgendwie zu ersetzen. Entweder tauschen wir es komplett aus oder wir kaufen überregional dazu. Ja, beim Gemüselieferanten. Wir haben einen Steinkrüger, das ist so ein regionaler Lieferant. Der hat so ein Regionalherz. Alles, was der kann, bezieht er regional. Aber das kann auch mal sein, dass der Kopfsalat in dem Moment gerade nicht regional ist, sondern etwas weiterkommt. Wir versuchen, so gut es geht, ne? Wir sind nicht ausschließlich regional, aber wir suchen so viel wie möglich.
Ich meine, schwierig wird es dann ja auch bei einem Obstsalat mit Ananas.
Kriegst du nicht regional.
Genau. Ne? Gibt es den dann bei euch oder sagt ihr dann, nee, dann verzichten wir eher drauf?
Gibt es, aber zum Beispiel saisonal wird da viel drauf geachtet, dass so Sachen, die nicht in der Saison sind, die werden nicht verarbeitet. Also du kannst bei uns nicht im Dezember Erdbeeren essen oder im Februar Spargel. Das gibt es nicht. Also da achten wir schon ganz doll drauf. Und das regional, also wie gesagt, manche Sachen kommst du nicht drum rum. Wir versuchen, dass zum Beispiel nächstes Jahr soll es Januar, Februar, März solche Tage geben, wo du mal regionale Sachen, die gerade nicht wachsen, wie Tomate, Gurke, mal komplett rauslassen und den Leuten zu zeigen, was kannst du mit Spitzkohl, mit Rote Beete, die gerade Saison hat, mit Wirsing. Da kannst du auch tolle Salate von machen. Also das versuchen wir schon, aber du musst die Leute langsam. Du kannst sie nicht überfallen, du kannst nicht mit einem bösen Finger stehen, dann macht keiner mit.
Ich glaube, dann gehst du auch sehr in die Richtung Nachhaltigkeit in deiner Küche.
Ja, das ist ein großes Anliegen von mir. Ich habe letztes Jahr auch eine Fortbildung gemacht zum Manager für nachhaltige Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung. Und Nachhaltigkeit ist uns ganz, ganz wichtig, auch bei Vago. Denn Nachhaltigkeit ist bei Vago als Wert verankert. Ja, also das ist nicht nur Genuss und Harmonie, sondern Vago. Wir reiben uns immer so ein bisschen aneinander und steigern das immer. Genuss und Harmonie gibt manche Sachen vor. Vago sagt, ist okay, aber ist uns nicht weit genug. Macht es noch weiter. Wir versuchen natürlich immer vor Vago noch einen Schritt mehr zu machen, weil es ist immer blöd, wenn der Kunde auf dich zukommt und sagt, ich möchte jetzt das und das. Schöner ist, du kannst vorschlagen, wir könnten auch noch das und das. Manchmal ist mit mehr Kosten verbunden, mit mehr Aufwand, aber da findet man dann immer einen Weg.
Wie löst ihr denn zum Beispiel dieses Problem? Und ich glaube, das haben ja Restaurants, aber ich kann mir das in der Kantine oder in dann generell auch, wo man Arbeitsessen macht, gut vorstellen. Man haut sich den Teller erstmal ordentlich fort oder früher gab es ja auch diese Riesenportionen und du hast es überhaupt nicht geschafft.
Das Gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es Tellerpläne. Nee, ja auch. Tellerpläne, Kellenpläne. Du kannst versuchen, den Gast so ein bisschen zu steuern. Nudging ist so ein Begriff dafür, dass du den unbewusst auf was hinbewegst. Zum Beispiel da, wo es immer die Currywurst gibt oder die Bolognese, machst du was anderes rein. Machst mal eine Linsenbolognese. Und alle nehmen es erstmal und sagen, die war lecker. Ja, kriege ich einen Nachschlag, aber ohne Fleisch. Ich sage, ist ohne Fleisch. Ach so, okay.
Also gar nicht also, gemerkt.
Die das nicht gemerkt haben. Das ist, und ja, wir versuchen da so ein bisschen drauf einzugehen, auf die ganze Sache, ne? Und versuchen den halt so ein bisschen darauf hinzubewegen.
Wie sieht das preislich aus? Also ich selbst mache die Erfahrung, ich achte auch auf regional, saisonal und nachhaltig beim Einkaufen. Mhm. Und habe manchmal das Gefühl, okay, ich zahle jetzt für diese Labels schon ein bisschen mehr.
Das tust du definitiv. Aber wenn du zwei Sachen miteinander verbindest, kannst du den höheren Preis oft ein bisschen ausschalten. Wenn du nämlich regional und saisonal suchst, dann kann man den ausschalten. Also dann ist es minimal mehr. Aber wir versuchen auch, dass wir über solche Produkte, über regionale Produkte, uns mit den ungesunden Essen, die wir natürlich auch haben, uns gibt es auch mal eine Pizza, das zu subventionieren. Mhm. Ja, also für eine Pizza nehmen wir 7,50 Euro, die wir nicht nehmen müssten, rein kalkulatorisch, da könnten wir mit 5,35 vielleicht hinkommen. Aber wir nehmen 7,50 Euro und stützen damit das Produkt, wo wir regional und saisonal für eingekauft haben und ja, subventionieren uns das damit.
Hier beim Kreis haben wir ja auch Ökomodellregion Minden-Lübbecke. Mhm. Und du bist auch, glaube ich, im Gespräch mit unserem Projektleiter, ja. Florian Rolfing. Ihr kennt euch. Wie ist dieser Kontakt entstanden und wo sagst du, hey, da sehe ich so meine Rolle in diesem Netzwerk, was er ja gerade so verknüpft?
Wir haben uns getroffen durch einen Kollegen, mit dem ich hier in der Prüfungskommission bin. Ich prüfe hier in Minden bei den Köchen die Azubis mit. Und da kam ein Kollege, Mensch, ich bin da, wollen wir da nicht mal hin? Und dann sind wir einfach mal mit hingegangen, bin ich zu so einem Austausch gegangen. Und wir sind ja auch so ein kleiner Leuchtturm hier in der Region. Wir machen schon ganz viel, wir versuchen ganz viel. Wir haben uns zertifizieren lassen für Green Canteen letztes Jahr. Wir sind vor 4 Jahren beste Kantine Deutschlands geworden, dieses Jahr wieder unter den Top 5 gelandet. Also schon so Sachen, dass auch Leute von außen mitkriegen. Und dieses Netzwerken ist so, so wichtig, gerade regional, saisonal. Was macht der andere schon? Wo hat der einen Lieferanten? Wo kann man mit einhaken? Man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und alles selber neu entdecken, sondern man kann sich da untereinander austauschen. Und mit dem Florian haben wir halt so Sachen, viele Schulen, viele Caterer würden Bio verarbeiten, kriegen es aber nicht in der Verarbeitungsstufe, die sie es brauchen. Weil ein Caterer, der 500, 600 Portionen braucht, der möchte die Karotte, die Bio-Karotte haben, aber braucht sie geschält, geschnitten. Bekommt sie aber vom Biobauern nur mit Dreck dran und grün. Hat kein Manpower, hat nicht die Mittel, um das zu machen. Und da versuchen wir halt so ein bisschen zu vermitteln, welcher Verarbeiter könnte das verarbeiten, könnte das zuarbeiten, wenn du da eine Abnahmegarantie hast. Der nimmt mindestens 400 Kilo, der nimmt das, sodass man das so ein bisschen bündelt und alle zusammen dann sich auch austauscht dazu.
Ja, ist ja auch dein Ziel des Ganzen, einfach auch das bei uns hier zu verankern, ne, dass man auf regional, saisonal Nachhaltigkeit setzen kann, eben genau, wenn die Probleme dann so da sind. Ne? Ich stelle mir mal vor, du hast ja schon erzählt, es ist ein bisschen teurer, aber gut, du bist ein guter Zahlenjongleur. Trotzdem könnte man jetzt ja sagen, sowas ist ein Kostenfaktor, Mitarbeiter mit Essen zu versorgen. Zum einen ist das natürlich ein totales Plus als Arbeitgeber, zu sagen, ich biete das an. Andererseits kostet es auch. Warum ist das bei euch so wichtig, aber trotzdem?
Naja, bei Vago geht es ja auch darum, das ist ja auch, wir haben Vago, Phoenix Contact, Weidmüller. Das sind ja so die drei Weltmarktführer in Klemmtechnik. Und die sind Luftlinie, 50 Kilometer auseinander. Blomberg, Bad Pyrmont, Detmold. So ne? Das ist alles nicht so weit. Wie bindest du Leute? Wie bindest du dein Personal für Vago auch? Und das bindest du, indem du nachhaltige, gesunde Speisen anbietest. Und da gehe ich noch weiter zurück. Wir Köche, ganz früher mal weiße Jacken, dem Arzt sehr nah, wir sollen mit Essen gesund erhalten. Gesund machen soll dich der Doktor, wenn du krank bist, aber wir sollen gesund erhalten mit Gewürzen, mit vielen Sachen, die so in der Speisefolge sind, können wir gesund erhalten. Und Vago lief darauf Wert, weil nur ein motivierter, gesunder Mitarbeiter ist leistungsstark. Und wenn er dann noch ein ordentliches Essen bekommt, das ist ein Kostenfaktor, definitiv. Und das ist auch ein Kostenfaktor bei Vago. Ne? Aber das ist es den Wert. Und da merkst du, dass bei Vago, dass das noch Unternehmer geführt ist. Dass das kein DAX-Konzern ist, der nur auf die schwarze Null am Ende unten guckt oder auf die schwarze plus 5 Millionen, sondern der möchte, dass das Personal lange sich wohlfühlt, gesund bleibt, den Betrieb erhalten bleibt, volle Leistung bringt. Weil du weißt selber, isst mal mittags ein Gyros-Teller, dann hast du so eine Wampe.
Dann hast du aber die Mittagsschwere.
Ja, dann brauchst du anderthalb Stunden erstmal nichts mehr machen. Da brauchst du im Büro, Bein hoch. Ne? Das gibt es bei uns halt nicht. Man kann leichte Gerichte machen. Und nochmal zu den Portionen, was du gesagt hast, wie auf dem Teller. Wir portionieren das vor, geben eher weniger. Du hast immer das Recht, einen Nachschlag zu bekommen, kostenlos. Gemüse und Sättigungsbeilage bekommst du immer, so viel du magst. Und wenn du richtig Hunger hast den Tag und machst davon drei Portionen, dann bekommst du auch drei Portionen. Aber immer nach und nach. Und auch wenn du mir vorher sagst, ich schaffe das auf, mach mal voll, machen wir das nicht. Ja, es gibt eine Vorgabe dafür und die wird...
Ich fühle mich sehr an meine Kinder zu Hause erinnert, die auch immer den Teller bergeweise voll. Ich schaffe das alles? Nee, natürlich nicht. Ne? Da fängt es ja schon an.
Ja.
Ja. Apropos gesunde Gerichte... Du hast was mitgebracht.
Ja, wir haben den Luxus, nicht nur gelernte, also mit gelernten Köchen arbeiten zu dürfen im Catering, im Küchenbereich, sondern Vago hat sich auch einen Konditor geleistet. Das heißt, wir haben einen Konditor, alle Backwaren, die es bei Vago gibt. Und das sind nicht nur Kekse, das sind auch Pralinen. Für Muttertag kannst du dir die Pralinschachtel auf der Arbeit kaufen und mit nach Hause nehmen. Alle Sachen. Und ich habe mal heute so ein paar Pralinen.
Heute ist quasi Muttertag.
Ja, und Nussecken und Mandelhörnchen mitgebracht. Das sind so wirklich die absoluten Standards. Die müssen immer da sein.
So, was probieren wir davon jetzt, André?
Also du darfst gerne. Ich halte mich da zurück. Ich komme gerade von der Kaffeerösterei.
Jetzt lässt du mich hier das alles essen.
Da kommen wir bestimmt nochmal drauf, weil das liegt auch ein bisschen an meiner Ernährung im Moment.
Okay, so ich probiere jetzt mal hier. Das ist hier Schokolade mit...
Mit Crisp drinnen.
Mit vollem Mund spricht man nicht, ne? Super. Das habt ihr selbst gemacht?
Alles selber. Jeder Keks, alles, was irgendwie mit Kuchen zu tun hat, wird bei uns vor Ort gebacken von dem Konditor. Selbst Brot, wir haben jeden Mittwoch einen Brotbacktag, da kannst du dir, brauchst halt nicht zum Bäcker gehen, sondern du kannst das Brot bei uns kaufen. Und witzig, die Geschichte mal so zu dem Brot. Ich habe eine E-Mail gekriegt, irgendwann, da stand drin, Herr Rogowski, ich bin gestern... Brot kaufen gefahren, nach der Arbeit, in meiner Freizeit. Es hat geregnet und ich bin nass geworden. Können wir nicht Brot auch während der Arbeitszeit kaufen können in unseren Pausen? Habe ich gedacht, okay, die E-Mail drückst du aus und das zeigst du dem Ansprechpartner, da gibt es bestimmt eine auf dem Sack. Nee, wir backen jetzt Brot. 120, 150 Brote jeden Mittwoch.
Genau, dein Arbeitgeber ist ja in dem Sinne nicht Vago, sondern es ist
Genuss und Harmonie. Genuss und Harmonie.
Du erzählst weiter, ich breche mir noch ein Stück von der Nussecke ab.
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu Genuss und Harmonie. Wir sind ein Kontaktkreaterer, der deutschlandweit arbeitet. Wie gesagt, unsere Grundaussage ist, wir können nur frisch. Wir arbeiten mit gelernten Fachkräften, mit Köchen in der Küche wirklich, weil viele Sachen, die du frisch machen willst, kannst du nur mit Manpower und mit Know-how machen. Vieles machen heute schon die Maschinen, geh mal in den Laden, wenn ich in der Metro manchmal einkaufen bin und ich sehe, was die Leute auf dem Wagen haben, da kann nichts mehr rauskommen. Dafür ein Eimer, dafür eine Schachtel, dafür eine Dose, die Spätzle fertig. Bei uns musst du wirklich, auch wenn du als Koch bei uns arbeitest, musst du alles noch können. Du musst noch wissen, wie geht ein Gnocchi, wie geht eine Schupfnudel, wie geht eine Spätzle, wie mache ich einen Pizzateig, lasse ich den ruhen, über 24 Stunden reifen. Also du musst schon wirklich ordentlich auch gelernt haben, um bei uns Fuß zu fassen.
Es schmeckt so lecker. Ich muss jetzt aufhören. Sonst redest du die ganze Zeit und ich habe den Mund voll. Das müssen wir jetzt stoppen hier. Wie viele Mitarbeiter seid ihr vor Ort?
Wir von Genuss und Harmonie 35. Wir waren vor Corona mal 42, sind ein bisschen geschrumpft durch Corona. Jetzt wieder 35 und ist auch ein guter Standard, so 35.
Auch Azubis im Einsatz?
Ja, da Azubi ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich setze mich sehr ein auch für benachteiligte Jugendliche. Das heißt, wir arbeiten mit der ZAM zusammen. Wir arbeiten auch mit dem Wittekenshof zusammen. Auch lernschwache, lernbehinderte Jugendliche haben bei uns halt eine Chance. Es gibt ja nicht nur den Koch, den Vollkoch, es gibt auch den Beikoch oder Teilkoch. Und da bilden wir aus. Jetzt, seitdem ich im Unternehmen bin, bin vor 6 Jahren zu Vago gekommen und wir haben vor 5 Jahren mit der Ausbildung von Auszubildenden begonnen. Und auch bei Genuss und Harmonie war ich da so ein bisschen mitten in Vorreiter. Es gab schon 2, 3 Betriebe deutschlandweit, aber wir haben das so ein bisschen angestoßen, dass das überhaupt in Gang kam.
Wie läuft denn euer Recruiting? Weil Fachkräftemangel haben wir ja überall.
Ja, ist leider bei uns genauso schwer, glaube ich, wie in allen anderen Bereichen. Wir können mit frisch Kochen werben, wir können mit freien Wochenenden werben, mit freien Abenden. Das, was natürlich immer noch viel zählt, gerade wenn man in der Gastronomie ist. Aber der ganz junge Nachwuchs fehlt. Ich merke das jedes Jahr bei den Prüfungen. Die Klassenstärken werden immer schwächer, immer schwächer. Es hält keiner durch, es will keiner mehr. Corona hat das Restliche dazu getan, dass die Leute abgewandert sind, die auch bei Vago an der Maschine lieber stehen als Maschinenbediener, als dann wirklich am Herd. Ne?
Ja, wie ändern wir das, André?
Ich weiß es nicht. Wir haben es versucht, die letzten Jahre über die Ausbildungsgehälter zu machen. Das ist sicherlich ein schon mal ein Schritt. Aber die Anerkennung, ich glaube auch, das Verhalten der Menschen muss sich wieder ändern. Man muss Essen wieder wertschätzen. Ja, wir Köche, was ich gesagt habe, mit dem Gesunderhalten, in den letzten 30 Jahren waren wir Köche Sattmacher und Dickmacher, leider. Ja, das ist auch noch in vielen Köpfen. Und in vielen Köpfen ist es, Essen muss billig sein. Aber wenn ich billig kaufe oder billig esse, dann passiert auch was in meinem Körper. Ich habe das selber an eigenem Leib, na, so durch das erlebt auch.
Ja. Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Also Wertschätzung. Ich glaube generell für jeden Beruf, für jedes Produkt. Und in dem Moment seid ihr dann ja auch ein Erzeugnis, was ihr dann auf den Teller packt. Ja, genau. Es muss dann auch wieder was wert sein. Da tut man sich dann auch was Gutes mit. Ne? Klingt bei dir aber auch alles danach, als sei das generell so deine Leidenschaft, der Beruf? Oder wie bist du da dran gekommen?
Ganz witzig, eigentlich wollte ich das nicht werden. Ich habe Abitur gemacht, ein Sprachabitur. Ich wollte ganz ursprünglich mal Dolmetscher werden, habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, die Sprachen, die ich spreche, ist Englisch, Französisch, Russisch, waren nicht die gebraucht werden im Dolmetschermarkt. Da müsste man was sprechen, was ein bisschen bekannter ist oder was ein bisschen seltener ist, nicht bekannter, sondern eigentlich seltener ist, dass du da wirklich gute Positionen hast. Ja, habe mich dann mal kurz in Richtung Jura orientiert, war dann aber auch nicht meins und habe dann eine Ausbildung als Koch angefangen, weil es mein Hobby war. Ich habe von zu Hause gerne gekocht, mit den Eltern gerne gekocht und das war dann so ein Hobby. Habe dann eine sehr gute Ausbildung genossen und das hat so den Grundstein gelegt.
Und was hast du gemacht, bevor du dann bei Vago jetzt das Mitarbeiterrestaurant machst?
Also ich bin, wie sich das als Koch gehört, die ersten 10 Jahre quer durch die Lande gezogen, in allen möglichen Betrieben. Ich bin in Sternrestaurants gewesen, ich bin in Imbissbuden gewesen. Ich habe mir wirklich alles angeguckt, Partyservice gemacht, alles, was so rundherum um die Gastronomie, damit du einfach irgendwann mal so ein Portfolio hast und nichts ausgegrenzt hast. Und ja, irgendwann bin ich dann mal aufs Schiff gekommen.
Oh, Traumschiff.
Fast, ja. Ich habe habe angefangen 1999, habe ich mich mal auf dem Schiff beworben, ganz blöd eine Annonce in der Zeitung gelesen, habe in einem sehr guten Hotel gearbeitet und der Küchenchef hat immer gesagt, du musst unbedingt aufs Schiff. Das ist ein Step, den musst du haben in deiner Vita, der gehört dazu. Dann habe ich mich da beworben, bin auch sehr schnell angenommen worden und war Dezember 99 auf dem Schiff. Da hat der Küchenchef mir natürlich fast geohrfeigt, hat gesagt, bist du bescheuert und nicht vor Millennium, wir haben jetzt Silvester und du haust ab. Ich sage, ja, aber ich kann jetzt einsteigen. Und dann bin ich das erste Mal auf dem Schiff gewesen. Ja, und ich war schon bei der Armeezeit, bei der Marine, also mein Herz hängt so ein bisschen auf der See. Das war eine tolle Zeit. Hart, 400 Stunden arbeiten im Monat, wirklich kein Quatsch, 400 Stunden Arbeitszeit. Aber so einen Input möchte ich nicht missen, keinen einzigen Tag. Okay, vielleicht die 3, wo ich geheult habe, aber...
Ja, eine meiner engsten Freundinnen hat auch länger auf dem Schiff gearbeitet. Ich habe sie selten so blass erlebt in der Zeit, aber sie sagte auch, es ist einfach, es prägt dich für dein Arbeitsleben.
Ja, definitiv. Ja. Ich bin dann später nochmal aufs Schiff gewechselt. Ich wollte immer mal als Küchenchef fahren. Ich bin eingestiegen damals als Koch, bin als Sous-Chef-Trainee ausgestiegen, also stellvertretender Küchenchef, und wollte dann Hochsee immer nochmal als Küchenchef fahren. Das geht aber nicht sofort. Ich hatte dann 5 Jahre Pause zwischen, bin dann auf dem Flussschiff als Küchenchef angefangen, als Step nochmal für den Küchenchef auf dem Hochsee, bin dann noch Hochsee gefahren. Dann gab es familiär schon ein bisschen Probleme. Also meine Eltern, meine Mutter ist verstorben, bin dann nach Hause und bin dann auch nicht mehr aufs Schiff. Obwohl mein Herz immer noch so ein bisschen auf der See hängt.
Ja, mal gut, dass Vago ja ganz nah am Wasserstraßen kommt.
Ja, kann wenigstens ab und zu mal winken.
Das ist so ein bisschen maritimen Flair, ne?
Ja.
Du hast es eben unterschwellig schon mal angedeutet. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn man gut und gerne kocht und dann auch gerade als Koch hast du komische Arbeitszeiten, du hast Schichtdienst, du musst lange arbeiten. Es gehört ganz viel Disziplin dazu, danach noch zu sagen, ich fahre ins Fitnessstudio, ich bewege mich. Ganz ehrlich, würde ich in der Küche arbeiten... Ich würde die Waage wahrscheinlich ganz hinten hinstellen, weil ich Angst hätte, mich draufzustellen. Wie macht man das, dass das nicht passiert?
Kann ich dir nicht sagen, weil bei mir ist es passiert. Ich war noch nie ganz, ganz schlanker. Ich wiege heute weniger, als ich mit 18 gewogen habe. Ich habe mit 18 so 100 Kilo gewogen, 1,80 groß. Also okay, nicht super schlank. Und dann hat sich das leider aufgebaut bis vor 4 Jahren, bis auf 180 Kilo. Also immer Stück für Stück. Ja, und jetzt sind es 95, 97.
Du weißt, dass jetzt alle wissen wollen, wie du es gemacht hast, ne?
Ja, also da hat der Doktor schon ein bisschen geholfen. Ich habe aufgrund des starken Übergewichts dann natürlich auch die ersten körperlichen Probleme bekommen. Knie, Zucker, Bluthochdruck, alles, was so dazugehört. Habe ich dann so ein bisschen beraten lassen, habe auch schon 3-4 Mal den Ansatz gehabt, mich operieren zu lassen. Damals ja noch Magenband hieß das oder... Hab das dann aber nie durchgezogen, weil mir immer so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Vielleicht auch Angst, vielleicht auch die Angst, was passiert danach.
Ist ja auch erstmal ein Eingriff, ne?
Und vor 3 Jahren hat mich meine Tochter dazu bewegt. Durch einen ganz blöden Satz, aber der hat so einen Schalter in meinem Kopf umgelegt. Meine Tochter ist jetzt 19, die war damals 16 und dann sagt sie irgendwann mal, kann man aufs Heiraten, wie das dann so ist mal, ne? Und dann sagt sie, ja Papa, ich möchte eigentlich, dass du mich später zum Altar bringst. Ich finde das total cool, wenn du mich dann meinem Mann übergibst. Aber Papa, so wie du bist, glaube ich, kannst du es nur im Rollstuhl und das möchte ich nicht. Und das aber, da kommen jetzt fast die Tränen.
Ja, das ist auch krass, ne?
Und das hat so wirklich so einen Schalter umgelegt und dann bin ich den Weg gegangen dahin, weil der Weg bis zu dieser OP ist gar kein leichter. Du musst abnehmen, du musst zeigen, dass du das willst, du musst psychologische Tests über dich ergehen lassen, du musst dich körperlich durchchecken lassen mit Magenspiegelung, mit allem, was so dazugehört. Hab das gemacht, hab mich dann operieren lassen vor 1,5 Jahren knapp und habe dann jetzt so 85 Kilo abgenommen. Hab natürlich alles umgestellt, was natürlich dann wieder geht. Du kannst wieder Sport machen auf einmal. Ich habe einen Schlauchmagen bekommen, das heißt, das Volumen des Magens ist dann auf 150 Milliliter zu Anfang begrenzt. Mittlerweile mögen es so 250 Milliliter sein. Das heißt, ich könnte jetzt einen Kinderteller essen oder zum Frühstück 2 halbe belegte Brötchen, aber nicht mit viel Belag. Das geht so rein und das hat gemacht, dass die Kilos echt gepurzelt sind, ne? Und dann kam der Sport dazu, dann ging wieder alles. Du konntest wieder Fahrrad fahren, du konntest ins Fitnessstudio. Meine Kinder haben mich dann zum Sport überredet, mehr oder weniger. Die machen schon ganz lange Sport, beide. Und ja, ich bin dann mit 48 noch mit Karate angefangen. Ja,
cool.
Und bin da jetzt eigentlich auch schön auf dem Weg vorwärts. Das ist gerade der Weg. Ich stehe in 2 Wochen, mache ich meine nächste Gürtelprüfung. Also es ist schon, obwohl da auch viel Angst dabei war, ne? Bist du peinlich für die Kinder? Du bist ja 48. Klar, du warst ja, zu Anfang war ich ja auch noch etwas dicker. Es wurde ja dann immer weniger. Aber dann habe ich meine Kinder mal gefragt, schämt ihr euch eigentlich für euren Papa, wenn ich damit hinkomme? Da haben die gesagt, nee Papa, schämen wir uns überhaupt nicht. Dann wären wir falsch beim Karate. Weil Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt. Und jeder macht das, was er kann. Und das war für mich, das prägt mich jetzt auch so ein bisschen im Leben. Das hat mich so ein bisschen geerdet, so ein bisschen runtergebracht. Ja, und ist für mich ein schöner Weg. Und wenn ich in den Spiegel gucke, freue ich mich natürlich wahnsinnig. Ne?
Ja, also ganz großen Respekt. Ne? Das ist wirklich, wirklich eine krasse Leistung, die du da gemacht hast und auch machst. Ne? Lässt du mich hier schön allein die Nuss essen. Ja. So ein weiterer Punkt ist aber auch, ich glaube, mentale Fitness in deinem Beruf, weil Küche ist hektisch,
Stress,
ist auch mal schnell, das ist Stress. Wie knippst du den aus?
Früher durch Essen, abends wirklich dann nach Hause gekommen und gegessen, weil halt Gastronomie im à la carte Bereich heißt viel Arbeit, wie du es gesagt hast, Wochenende, abends, Teildienst. Was machst du mittags in 3 Stunden? Da legst du dich hin, schnell eine Stunde, damit du bis abends durchhältst. Ich habe aber wieder zu meinen Hobbys gefunden. Durch die Arbeit bei Vago habe ich ein geregeltes Arbeitsleben. Das heißt, ich fange morgens um 6:30 an, ich mache um 3:30 Feierabend, spätestens um 3:30 zu Hause. Dann hast du wirklich noch ein Fenster, was zu machen. Ich gehe angeln, das ist ganz Ruhe, das mache ich auch für mich. Viele werden jetzt lachen, die Angler werden das verstehen. Ich bin ein Plumpsangler. Das heißt, ich schmeiße die Angel rein, dann macht es Plumps und dann setze ich mich hin und warte, bis da was passiert. Es gibt auch die aktiven Angler, die angeln Zander, Barsch. Die müssen immer eine Rute in der Hand haben, immer, ist gar nichts für mich. Ich fahre wieder Motorrad. Ich habe mal einen Motorradführerschein vor 15 Jahren gemacht, dann immer ein bisschen gefahren, aber nie richtig Zeit gehabt. Dann 600 Kilometer im Jahr Motorrad fahren, dann kannst du auch lassen. Aber ich fahre wieder Motorrad, mittlerweile auch mit meiner Frau. Wir machen Touren. Ich habe mir ein anderes Motorrad gekauft, dass du halt auch mal eine Tour machen kannst. Also ich versuche schon, das im Privaten so ein bisschen auszugleichen, den Stress und die Hektik. Auch die Lautstärke in der Küche darf man nicht unterschätzen.
Ja. Gibt es bei deinem Arbeitgeber da so eine Art Gesundheitsmanagement?
Ja, gibt es. Durchlaufen, also wir haben eine ganze Menge, ob es so Händegutachten sind, Feuchtraumgutachten, ne? Das, wenn du in Wasser arbeitest viel, Schuhe, also da gibt es schon eine Menge, was gemacht wird, wo wir unterstützt werden und auch Vago tut auch mal sein Weiteres. Wir können zum Beispiel viele Vorteile, die Vago-Mitarbeiter haben, können wir auch nutzen, ob es die Fitnessstudios sind, also das muss ich auch nochmal hervorheben, auch dieses Verhältnis Kunde-Dienstleister ist ein ganz besonderes mit Vago. Wir werden nicht als Dienstleister wahrgenommen, sondern ein Teil von Vago. Und so werden wir auch behandelt bei Vago. Wirklich auf Augenhöhe. Ja, das heißt, Vago bekommt eine Milliardenprämie, Genuss und Harmonie, ist ja eigenständig. Wir haben die auch bekommen, weil wir auch Teil dieser Vago-Familie sind. Also es ist schon eine große Wertschätzung, die uns da gegenübergebracht wird. Aber auch unser Arbeitgeber tut da alles, dass es uns so gut wie möglich geht.
Du kommst ja ursprünglich aus Mecklenburg, hast du mir eben erzählt, vor Gespräch. Das ist ja schon eine große Distanz und damit verbunden auch totale kulturelle Unterschiede. Ja, wir Stofflingen aus Westfalen. Herzlich willkommen.
Ja.
Vermisst du was an deiner alten Heimat, aber genauso was schätzt du an der neuen?
Vermissen tue ich die vielen Seen. Ja, also ich bin in einem Ort groß geworden, da waren ringsherum 5 Seen. Wenn du baden gehen wolltest, konntest du mit Fahrrad an 5 verschiedenen Seen innerhalb von 1,5 Stunden hinfahren und baden gehen. Das vermisse ich ein bisschen, das gibt es hier seltener. Aber landschaftlich ist es hier genauso schön. Und ich glaube, ja, es ist immer noch so die Verbundenheit, da ist man groß geworden. Da ist so die Kindheit gewesen. Aber zu Hause fühlt man sich, oder ist man da, wo man sich wohlfühlt. Und das tue ich jetzt hier genauso mit meiner Frau, mit meiner Familie. Also da ist hier wirklich, da steht denen im Nichts nach. Ich würde auch nicht wieder zurückziehen wollen. Ich fahre immer noch in Urlaub hier einmal im Jahr dahin, aber ich würde nicht wieder zurückziehen wollen.
Das ist ein schönes Lob für den Kreis.
Ja.
Danke. Finde ich schön. Du hast auch, ich nehme an fast, dass du aus dem Ländlichen vielleicht kommst in Mecklenburg.
20.000 Einwohner Stadt.
Ja, so, ne? Du hast im Prinzip, glaube ich, auch fast eine sehr ländliche und ich weiß nicht, ob diese Tradition noch viele hier im Kreis machen. Du machst Wurst zu Hause selbst.
Ja, aber das ist auch wieder eine Sache, die jetzt einfach durch die Zeit bei Vago entstanden ist, durch dann meine Ernährungsumstellung, durch die Nachhaltigkeitsgeschichte. Da rührt das so ein bisschen her. Meine Großeltern, die haben früher geschlachtet. Das weiß ich noch. Und ich habe da als Stöpke auch mal Blut gerührt oder eine Wurst mit abgeschmeckt. Leider gibt es meine Großeltern nicht mehr und es ist ganz viel Wissen verloren gegangen. Und ich lasse das jetzt gerade wieder aufleben. Ich mache so seit 4 Jahren jetzt wieder Wurst. Weil mich interessiert, was ist da drin. Ich habe in meiner Fortbildung zum Manager für Nachhaltigkeit ganz viel gelernt über Stoffen, über Fertigprodukte. Das hat mich so abgeschreckt vor vielen Sachen, dass ich sage, ich möchte wissen, was da drin ist. Ich möchte das Tier kennen, wo es herkommt. Ich möchte die Gewürze kennen, die da drin stecken und mache das halt selber zu Hause. Wirklich im kleinen Rahmen selber zu Hause.
Wie viel machst du selber zu Hause, wenn wir von den Tieren sprechen? Also dann das komplette Programm oder du holst das Fleisch dann schon?
Ich hole das Fleisch schon. Ich habe das mit Kaninchen mal selber probiert, aber ich kann das Schlachten nicht.
Ja.
Das ist nicht meins.
Ja.
Das muss ich könnte das, wenn ich es müsste, ne, wenn es wirklich ums nackte Überleben geht, aber... Nein, ich muss das nicht. Und ich möchte auch, dass das artgerecht und weitgerecht getan wird. Das ist nicht meins.
Dann, ich sag mal, dieses Wurstmachen, kann das dann jeder zu Hause machen? Oder gibt es da schon spezielle Vorgaben, gerade was Hygiene angeht, wo dann gesagt wird, nee, da muss man dann schon bei Fleisch aufpassen?
Im Prinzip kann das jeder, wenn er sich ein bisschen damit befasst. Du brauchst natürlich einen sauberen Raum dazu, du brauchst saubere Geräte, du musst manche Sachen einfach erhitzen, damit die Sachen abgestorben sind da drauf. Aber eigentlich kann das jeder. Und es ist nicht so schwer, wie es aussieht.
Also ich weiß noch, früher meine Großeltern, die hatten einen Bauernhof und da haben wir als Kinder das auch mitbekommen. Da liefen die Schweine erst noch durch den Stall. Gut, dann kam irgendwann der Wagen vorgefahren, dann wurden die abgeholt und hinterher gab es dann immer die Lieblingswurst, so hieß die. Das ist schon fast ein bisschen makaber. Dann bekam man eben so eine Salami oder eine Leberwurst und dann ja, das ist daraus entstanden. Was jetzt vielleicht ein bisschen brutal oder abschreckend klingt, aber eigentlich hat es dann was von ganz viel Wertschätzung, weil man eben weiß, woher das kommt. Das kommt nicht aus dem Supermarktregal, sondern da ist eben Tier drin. Und jeder, der Fleisch isst, sollte sich dann dessen auch bewusst sein. Ja?
Also ich finde das wichtig, das habe ich zum Beispiel versucht, meinen Kindern beizubringen. Die wollten immer Haustiere haben und ich habe gesagt, Tiere sind verdammt nochmal kein Spielzeug. Ja? Wir haben jetzt 4 eigene Hühner, wir haben unsere eigenen Eier, ganz nett. Aber zum Beispiel sind meine Kinder sich dessen so bewusst jetzt mittlerweile, was ist ein Ei, was steckt dahinter, warum muss man, ne, das muss man pflegen, das muss man sich drum kümmern, versorgen, sauber halten, Stroh besorgen. Und am Ende des Tages haben die auch gesagt, wir wollen aber, Papa, wenn wir wissen, wie das Huhn lebt, wenn wir wissen, was das Huhn zu essen kriegt, dann möchten wir das am Ende auch essen, dieses Huhn. Weil es wäre ja makaber, wenn wir uns irgendein billiges Huhn aus dem Supermarkt, wo wir nichts von wissen, ne, weil viele sagen ja, ich könnte Tier, was ich großgezogen habe, nie selber essen. Gerade das kann man essen, weil man ja weiß, wie gut es gelebt hat. Wie gut es dem Tier ging. Das weiß ich doch mit einem Paket Gulasch aus dem Supermarkt nicht. Ne, also das ist ganz wichtig. Aber diese Werte müssen wir wieder vermitteln. Und ich finde, wir fangen da viel zu spät mit an. Das müsste so Fächer in der Schule geben, wo sowas schon vermittelt wird. Ja, was ist das? Tu dir lieber ein Stück Fleisch weniger drauf. Wir versuchen zum Beispiel, die Vago-Mitarbeiter auch umzuerziehen. Wir haben Fleischportionen erst ein bisschen schrumpfen lassen, bis man es gemerkt hat, dann wieder ein Stück größer gemacht, dann in 2 Teile geteilt, zum Beispiel ein Schnitzel. Du kannst ein Schnitzel, vorher 180 Gramm, jetzt 160. Jetzt sind wir noch besser, jetzt machen wir 2x 80 Gramm. Und du kannst, wenn du ein Schnitzel nur isst, 80 Gramm, kriegst du mehr Gemüse, mehr Beilage, dass die Tellerportion an sich gleich bleibt, aber du zahlst etwas weniger als vorher für die 2 Schnitzel Und wenn du das zweite dazu haben willst, dann zahlst du einen Aufpreis und zahlst mehr als vorher. Und wir weisen das mit so einer Wolke über den CO2-Fußabdruck aus, was du dann tust, wenn du das zweite Stück Fleisch isst. Ne? Wir machen nicht so. Wir wollen die nur darauf aufmerksam machen. Wir wollen nicht, dass du ganz auf Fleisch verzichtest. Du darfst das essen. Aber überleg, reicht nicht ein Stück? Weil daran hapert es doch oft, diese immer Verfügbarkeit, wir können immer Fleisch essen. Nachhaltig haben deine Großeltern gelebt.
Ja.
Weil überleg mal, wie oft hast du da Fleisch gegessen? Sonntags? Vielleicht ja, noch einmal die Woche einen Eintopf oder so.
Ja, ja, oder wenn so Fleischreste dann über waren, ne, dann wurde das irgendwie ins Rührei geschnitten, ja, oder sowas. Ja.
Aber du hast nicht jeden Tag. Aber heute kannst du doch morgens, mittags, abends, jeden Tag die Woche, 7,24, kannst du Fleisch essen. Es ist ja auch immer verfügbar. Und es kostet verdammt nochmal nichts. Und das ist das Schlimme. Mhm. Fleisch darf Geld kosten.
Wie klappt das denn bei euch? Du hast gesagt, wir erziehen die gerade so ein bisschen um. Ist ja auch immer ein schwieriges Feld, ne?
Wird angenommen. Erschrickt man sich. Wird wirklich angenommen, weil die Leute überlegen. Gerade jetzt wieder dieses Klischee Männer, Frauen. Denen ist dieses 180 oder 160 Gramm Schnitzel einfach zu groß. Die möchten das gar nicht. Die essen das dann auf, weil man hat es ja bezahlt und man gibt keinen nichts auf den Teller zurück. Die sind dankbar darüber, dass man das als kleine Portion. Und ich glaube, auch da muss die à la carte Gastronomie ein bisschen hin, dass du das aus verschiedenen Portionsgrößen wählen kannst. Dass du halt nicht zwei Scheiben braten, sondern du kannst eine Scheibe braten, die ist etwas günstiger und die zweite zahlst du etwas mehr als vorher. Und wir fangen das auf. Und das ist, wir sparen über eine halbe Tonne Fleisch durch diese Umstellung. Wir haben vorher 200 Schnitzel, jetzt verkaufen wir 120 große, 80 kleine. Das macht eine halbe Tonne Fleisch im Jahr aus. Hammer.
Ich habe neulich gelesen, es gibt ja auch so Buffet-Restaurants, die jetzt quasi, wenn ich was liegen lasse, mhm, auf dem Teller, dafür muss ich bezahlen.
Vernünftig. Muss man vielleicht andere Sachen noch schaffen? Ich finde wichtig, bei uns kriegst du zum Beispiel einen Probierlöffel. Du kommst jetzt irgendwo vorbei, du weißt ja nicht, ob du es magst. Jetzt hast du irgendeine orientalische Gemüsepfanne, weißt nicht, sind da Gewürze drin, die ich vielleicht gar nicht mag. Klar kann man fragen, manchmal scheut man sich aber zu fragen, ne? Der fragt schon wieder. Wir haben einen Probierlöffel. Das heißt, du kannst sagen, kann ich einen Probierlöffel haben? Dann bekommst du eine kleine Portion zum Probieren und kannst dann entscheiden, ob du es essen willst oder nicht. Und das müssten wir manchmal im Restaurant auch haben. Mhm. Dass du so Probierportionen bestellen kannst. Oder wirklich eine kleine Portion und dir dann nochmal was nachordern kannst. Weil das geht dahin, dass wir nicht mehr den Teller voll haben wollen und wir wollen auch nicht geplättet und mit so einer Wampe aus dem Laden gehen.
Absolut. Und dieses Stapeln am Buffet, weil all you can eat, ne? Wie viel der mal zurückgeht, da... Ja.
Ganz schlimm. Wir haben das gewogen. Wir haben mal die Abfälle gewogen, eine ganze Zeit lang, und haben das ausgewertet. Wir sind mittlerweile auf einem Tellerrücklauf, das, was der Gast nicht aufgegessen hat, von, ich glaube, 17 Gramm pro Teller. Das ist fast nichts.
Nee, da ist nicht mehr viel da.
Ne, wenn du das überlegst. Und wir sind gestartet mit 85 Gramm. Wow. Aber dann angepasst über Portionsgröße, eine Kellenplan. Du hast ja jeden Tag einen anderen Koch, der da steht und das ausgibt. Und dann wird vorher ganz klar definiert, eine Kelle ist die Portion. Und nicht nochmal eine halbe nachschöpfen, sondern eine. Und da hat er sich auch dran zu halten und das kontrollieren wir auch.
Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Also Respekt dafür, für deine und für eure Arbeit. Ist ein Weg, den ich wirklich echt sehr unterstützenswert finde. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch mehr dahin und dann haben wir jeder ein bisschen und dann zusammen echt viel so für das Thema Nachhaltigkeit getan.
Das macht es aus.
Jetzt haben wir so viel über dein Restaurant geredet. Ist das ausschließlich für Vago-Mitarbeiter?
Ja, weil es am Ende des Tages Geld kostet.
Ja.
Ja, Vago ist ja nicht nur so, dass Vago am Ende, ich erkläre es vielleicht mal kurz andersrum, wir sind ein Realkostenbetrieb. Das heißt, wir dürfen alles einkaufen, wir haben ein Personalbudget, was wir nutzen dürfen und am Ende des Tages kommt Summe X raus, die nicht gedeckt ist. Die trägt Vago. Ein Teil davon ist auch die Unterstützung, die der Mitarbeiter bekommt. Wenn du bei uns essen würdest, als Mitarbeiter von Vago, das billigste Gericht kostet 5,25 Euro, das teuerste Gericht 7,95 Euro. Wobei von jedem Gericht nochmal 1,45 Euro Subventionen du von Vago wiederbekommst. Das heißt, du kannst also für 3,80 Euro bei uns gesund zum Mittag essen. Frisch gekocht, gesund. Wissen wir alle, dass das nicht auf Dauer funktioniert. Ja, also da muss jemand sein, der es zuschießt. Oder das teuerste Gericht halt 6,50 Euro. Aber wenn du siehst, dass du für 6,50 Euro ein Bio-Rindergulasch bekommst mit einer Vollkornnudel, mit einer selbstgemachten Soße, mit einem selbstgemachten geschmorten Spitzkohl vielleicht, der wirklich aus einem regionalen Spitzkohl gemacht wird, dann ist das auch keinem Geld.
Ja, André, vielen lieben Dank, dass du heute mal Gast gewesen bist. Es war sehr, sehr interessant, mit dir zu reden. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem nachhaltigen, saisonal-regionalen Weg.
Danke.
Ja, und bei euch freue ich mich, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid vom Überlandflieger. Bis dahin sagen wir tschüss, macht's gut.
Tschüssi.
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.